Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Willkommen zur heutigen Sendung mit Christian Flotter Mikrofon und zwar heute mit einem Schwerpunkt zur menschlichen Stimme. Welche Welten dank der individuellen Einzigartigkeit zwischen zwei Menschen liegen können, das zeigt das folgende Beispiel, nämlich das Beispiel der Bravour-Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Das sind ja Highlight und Höchstleistung zugleich. Aber so unterschiedlich können sie dargeboten werden. Zwei Versionen, jetzt einfach mal in einer Fassung montiert. Ja, zwei Seiten von Stimme, mal von ganz eigenwilliger Rhythmik abgesehen. Die Schönheit der menschlichen Stimme, Diana Damrau, die derzeit vielleicht beste Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Und dieselbe Arie auf andere Weise, gesungen von einer reichen Millionärsgattin, Florence Foster Jenkins, die meinte, sie sänge so gut, dass sie sogar ein Konzert in der angemieteten Carnegie Hall damals gab. Meryl Streep hat ihre Lebensgeschichte ja im Film weltberühmt gemacht. Die reale Aufnahme der Dame in einem Tonstudio, unter anderem eben halt von dieser Königin der Nacht-Arie, ist auch heute noch entsprechend legendär. Aber wo kommt diese Verschiedenheit von Stimme her? Was ist, wenn sie angeschlagen ist, wenn sie versagt? Was gibt es außer Infektionen für Ursachen? Was lässt sich dagegen tun? Gibt es ein Training für die Stimme? Und was ist, wenn Stimmung die Stimme beeinträchtigt? Das und mehr, alles rund um die Stimme im heutigen Schwerpunkt. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr nach den Nachrichten 10:30. Da berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden beiden Themen, nämlich Nebenwirkungen von Antibiotika. Azithromycin erhöht das Risiko für tödliche Herz-Kreislauf-Probleme. Und dann, wir sind nicht Corona-frei, Impfung gegen Corona, die Impfbereitschaft in Europa sinkt aus Sorge vor möglichen Nebenwirkungen. Nach 11 Uhr Nachrichten, da schauen wir uns übrigens dann den Zusammenhang von Stimme und Stimmung noch einmal in einem Gespräch mit einer Trainerin und Expertin an, die ursprünglich mal die erste Lampenfieberambulanz an einer Universitätsklinik mitgegründet hat. Gleich im Anschluss übrigens dann im zweiten Teil, 10:50, da haben wir die Möglichkeit, ja dann schon Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, wenn die Stimme versagt, zu beantworten. Und Sie können auch unser Telefonteam bereits erreichen, unser Experte. Sie können dann live später mit ihm sprechen, hier im Studio. Beantworte diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch und wenn Sie anrufen, dafür zahlen Sie nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich nenne sie noch einmal 00800 4464 4464. Wenn die Stimme versagt, unser Schwerpunktthema, rufen Sie also gern schon an. Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail, sprechstunde@deutschlandfunk.de. Genau, das ist die richtige sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunkt vorstellen. Professor Dirk Mürbe war auch schon zu Themen aus seinem Gebiet, nämlich unter anderem über die Stimme, hier bei uns zu Gast. Professor Dirk Mürbe ist der Direktor der Klinik für Phoniatrie und Audiologie der Charité in Berlin, der Universitätsmedizin in Berlin. Und er ist in unser Berliner Funkhaus gegangen, ganz Corona-treu jetzt und korrekt. Also nicht hier im Studio, sondern eben halt über Leitung mit uns verbunden. Aber Sie können dort ja mit ihm dann auch live sprechen. Zunächst herzlich willkommen, Professor Mürbe. Und die erste Frage, womit beschäftigt sich Phoniatrie, Ihr Fachgebiet?
Guten Tag, Herr Flotow. Freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein. Mhm. Und die Phoniatrie kann man vorstellen als die Fachmedizin für Stimm- und Sprachstörungen. Und letztendlich stand die Wiege dieser medizinischen Fachdisziplin tatsächlich in Berlin vor über 100 Jahren. Hermann Gutzmann arbeitete damals an der Charité. Und wenn wir heute uns in einer Kommunikationsgesellschaft bewegen und diesen Begriff benutzen wir ja gern, dann heißt das, dass sehr, sehr viele berufliche Bereiche mit hohen stimmlichen Anforderungen verbunden sind. Und das heißt im Umkehrschluss, für die Phoniatrie gibt es viel zu tun.
Stimme und Sprechen sind ja nochmal zwei Aspekte, damit etwas dann sich artikulieren kann und ein Gegenüber erreicht. Sie haben mit beiden Aspekten zu tun.
Die Schwerpunkte des Fachgebiets liegen im Bereich der Stimme, des Sprechens, der Sprache, des Schluckens, des kindlichen Hörens, weil es da eine sehr enge Verbindung zur Sprachentwicklung gibt. Und auch in der Musikermedizin, das liegt in der Natur des Faches, dass wenn wir um Stimme und Hören kreisen, dann natürlich musikermedizinische Aspekte gefragt sind.
Ich verrate nicht zu viel. Sie waren ja auch schon mal mit einer ähnlichen Thematik bei uns zu Gast, dass Sie auch ausgebildeter Profisänger sind und gerade auch auf diesem Gebiet da sehr viel beitragen können. Wenn wir vielleicht zunächst einmal über den Sprechapparat selbst reden, wie ist er aufgebaut? Gibt es da eine mitgegebene Schwachstelle? Wie ist das, die Leistungsfähigkeit eigentlich ausgestattet? Wie muss man sich das vorstellen?
Eigentlich sind wir exzellent ausgestattet mit unserem Sprech- und Stimmapparat, weil er hat ja eine überlebenswichtige Funktion, nämlich die Kommunikation. Und drei Hauptbestandteile kann man immer wieder aufführen. Das ist zunächst die Atmung, die ja letztendlich den Anblasedruck für die Stimmlippen zur Verfügung stellt. Das sind die schwingenden Stimmlippen, die, wie wir das jetzt gerade mit Diana Damrau gehört haben, bis zu 1400 Mal bei der Königin der Nacht pro Sekunde sich berühren, miteinander schwingen.
Gottes Willen.
Und das ist das fabelhafte Instrument des Vokaltraktes, wo die ganze Artikulation sich abspielt. Das heißt, lautsprachliche Produktion, welche Vokale gebildet werden, Stimm-Timbre-Fragen, wie klingt die Stimme, aber auch Profi-Eigenschaften, ist die Stimme tragfähig, ist sie leistungsfähig. Die werden ganz maßgeblich durch die Funktion in den Ansatzräumen oder dem Vokaltrakt, also Schlund und Drachen, gebildet.
Das klingt immens differenziert, aber natürlich dann auch anfällig an den verschiedensten Stellen. Und Sie werden dann möglicherweise bei den entsprechenden Fragestellungen herausfinden müssen, wo genau da etwas schief läuft. Wenn Sie vielleicht mal diese Stellen auch benennen und vielleicht auch sogar ein, zwei Beispiele haben.
Typischerweise gibt es immer den Zusammenhang zwischen dem individuellen Leistungsanspruch und dem, was die eigene Stimme leisten kann. Und diese Zunahme an Berufen mit hohen Stimmanforderungen, die hat letztendlich dazu geführt, dass wir einen sehr viel höheren Bedarf an Stimmbildung, Stimmtraining haben, aber natürlich auch mit stimmtherapeutischen Ansätzen den Menschen, die stimmlich in Not geraten sind, besser helfen wollen und müssen. Und die beiden Hauptgebiete in der Stimmheilkunde, die beackert werden täglich in der Sprechstunde, sind letztendlich Überlastungsstörungen. Also da stimmt dann diese Balance zwischen Anforderungen, zum Beispiel im Lehrerberuf, und dem, was der eigene Stimmapparat leistet, nicht. Und das zweite große Gebiet sind die Atemwegserkrankungen, die so manchen Stimmprofi dann ungewollt schachmatt setzen und wo wir versuchen, die Leistungsfähigkeit rasch wieder zu stützen.
Und wenn es für eine Wagner-Partie ist, was aber, ich habe die Frage damals auch schon mal gestellt, eigentlich nicht ratsam ist, da mit irgendwelchen Tricks und Mitteln jemanden dann über so eine Schwierigkeit zu helfen, weil das sich dann wohl rächt.
Also ich glaube, gerade dafür ist die differenzierte Beurteilung sehr, sehr hilfreich. Es gibt Einschränkungen, die können Sie kompensieren und dann können Sie auch eine große Partie abends auf der Bühne singen. Und es gibt tatsächlich Einschränkungen, die sind nicht kompensierbar. Und dann heißt es abwarten und vielleicht den Heilungsprozess durch Medikamente, therapeutische Strategien noch zu unterstützen.
Sie haben eine Profession genannt, nämlich Lehrerinnen und Lehrer, die dort sehr gefordert sind, stimmlich. Es gab ja auch schon Untersuchungen dazu, beispielsweise eine länger zurückliegende, ich glaube, das war die Universität des Saarlandes, von ca. 1300 Lehramtsstudierenden waren knapp 50% gefährdet, später eine Stimmstörung zu erleiden. Kann man da Prävention für den Beruf auch betreiben? Und wo liegt die Hauptursache für so eine Stimmstörung? Können Sie das konkretisieren? Oder eine mögliche Stimmstörung?
Es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit, dass wir uns um diese präventiven Angebote kümmern. Aber tatsächlich ist es nicht immer leicht, sie in den verschiedenen stimmintensiven Berufen oder den Ausbildungen dahin zu platzieren. Insbesondere in der Lehramtsausbildung, da ist eine stimmliche Unterstützung essentiell. Ganz einfach, weil sie mit 6, 7, 8 Stunden hoher Stimmbelastung am Tag natürlich mit dem Stimmapparat an die Grenzen kommen können. Das hängt ein bisschen auch von den individuellen Faktoren ab, aber das hängt auch von den äußeren Rahmenbedingungen ab. Stichwort Lautstärke oder Umgebungsgeräuschpegel. Das heißt, ganz klar, wenn man präventiv in stimmintensiven Berufen arbeitet, dann wird die Rate derer, die während des Berufslebens erkranken, geringer sein.
Was ist es denn sehr häufig, was so ein Problem der Überlastungsreaktion auslöst? Ist es, dass ich in so einer Situation, wo ich gefordert bin, mehr Druck gebe, versuche lauter zu sprechen, auf dem Organ dann lauter spreche, dass es dann überfordert wird? Oder was ist das Problem? Häufig zumindest.
Ein häufiges Problem ist, also das klassische Problem der Überlastung ist, dass sie zunächst mit vermehrt Schleim reagieren. Das kennt jeder, der sich stimmlich einmal herausgefordert hat und dann mit Räuspern den Schleim von den Stimmlippen, von der Kehle wieder wegräuspert. Und im mittelfristigen Alltag ist es dann so, dass dieses Defizit versucht wird, mit Spannung, mit Überspannung, mit Fehlspannung zu kompensieren. Und dann wird ein Teufelskreislauf angestoßen. Die Stimme wird immer mehr mit Kraft betrieben und sie hält immer kürzere Distanzen durch. Und spätestens dann ist es notwendig, einzugreifen und stimmtherapeutisch das Reservepotenzial, was wir da haben, abzuschmelzen und zur Verfügung zu stellen.
Dieses Erweitern und Schließen der Stimmritze, das muss ja auch ein ganz tolles Zusammenspiel sein. Und wenn man mit Sängerinnen und Sängern spricht, dann erzählen die einem ja ganz schnell, dass es nur einen einzigen Erweiterer dieser Stimmritze auch gibt und der morgens erstmal so richtig geöffnet werden muss. Was hat es denn da auf sich mit?
Also vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Sie fragten, ist es ein sehr leistungsfähiges Organ? Ja, es ist ein leistungsfähiges Organ, weil es geht nicht nur um die Übermittlung von Lautsprache, es geht um die Übermittlung von Emotionen, von Gefühlen und auch Musik. Und es ist gerade das Zusammenspiel zwischen Atmung, schwingenden Stimmlippen und Artikulation, was optimiert werden kann. Und dann können Sie ganz viel an Stimmleistung herausholen. Und das macht man letztendlich in der Stimmbildung und auch in der Stimmtherapie von diesem enormen Potenzial, was die Stimme hat und was wir oftmals recht ungenutzt schlummern lassen, das wieder zur Verfügung zu stellen. Und das hilft dann besser, in den beruflichen Alltag wieder einzusteigen.
Also diese differenzierte positive Betrachtung wird sicherlich helfen, dann die Zuschauer, die Zuhörerfragen entsprechend auch zu beantworten, die da im Einzelfall kommen. Ich erinnere mich noch früher auch an Fragen wie, der Ton kann nicht mehr gehalten werden, die Sprache ist nasal, diese verschleimten Stimmbänder, auch die Frage, was eben Stimmung oder psychosomatische Probleme da zum Ausdruck bringen können. Aber bleiben wir nochmal bei dieser Höchstleistung, die da möglich ist. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie zum Beispiel Sänger solche Höchstleistungen erbringen, wie sich auf eine eigentlich unmöglich scheinende Herausforderung in Höhe oder auch Länge vorbereiten und dann präzise, punktgenau ansteuern, wenn man die eben gekrächzte Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte im Vergleich dazu in der derzeit wohl weltbesten Interpretation hört, dann wird man vermutlich mal wissen wollen, wie das möglich ist. Und Martin Winkelheide hat hierzu Informationen.
Was macht die Königin der Nacht vor ihrem Auftritt? Warum will sie, dass ihre Tochter Tamina Sarastro umbringt? Imagination hilft, in eine Rolle hineinzufinden, erzählt die Sopranistin Diana Damrau. Damit die Wut auch wirklich da ist, mit dem ersten Ton. Emotionen sind wichtig, das sagt auch Mechthild Georg. Sie ist Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
Man ist immer im Ganzen eingebettet und muss den ganzen Abend durchleben als Rolle. Und die Königin der Nacht ist insofern ein gutes Beispiel, als dass sie nur 2 Arien hat, ein Ensemble und das Finale. Und der Abend ist aber lang, dazwischen ist viel Pause.
Emotionen haben, das ist einfach.
sich hineinsteigern in emotionale Ausnahmezustände, das kommt im Leben auch ja vor.
Emotionen abrufen zu können, das müssen junge Sänger trainieren. Die Rolle der Königin der Nacht ist auch deshalb eine Herausforderung, weil sie so virtuos ist. Formal ist sie eine Bravour-Arie mit allen gesangstechnischen Finessen. Hochleistungssingen ist gefragt, ohne Training nicht zu schaffen. Auch nicht ohne Aufwärmtraining vor jeder Vorstellung.
Warming up, sagen die Amerikaner, das ist wie auch aus dem Sport entliehen. Ich finde Summen am Anfang immer sehr angenehm. Ja? Summen heißt, die Lippen schließen, den Mund offen lassen und ganz weich die Stimmbänder betätigen mit der sogenannten Stützfunktion, also mit aktivem Zwerchfell. Sodass dieser Einschwingvorgang in Ruhe stattfinden kann und die Stimmbänder sich anwärmen. Ist wahrscheinlich auch im Wortsinne richtig. Also in dieser Art, über M, W, U, I, weiche Töne singen, sodass die Funktionen miteinander verknüpft werden. Und das sind nicht Stunden, aber das sind vielleicht 10 Minuten. Und dann macht man eigentlich Übungen, die sich annähern an die Passagen, die man zu singen hat. Und dann kann man weiter in die Virtuosität gehen, also Staccato-Übungen machen, Portamenti, alles, was dazu gehört, das ganze Repertoire. So Gleiten durch Tonhöhen, das sind alles übrigens Errungenschaften aus dem Bel Canto. Da gibt es auch enorm viele Kompositionen zu diesem Thema, schöne Liedkompositionen oder kleine Arietten, also kleine Arienformen, in denen alle diese Dinge, die zum Singen gehören, verarbeitet sind, in eine musikalische Form gebracht wurden. Sodass man praktisch simuliert, was später im Ernstfall von einem verlangt wird. So nähert man sich dann dem Niveau an, was man später abliefern muss, denn die Partien sind ja sehr unterschiedlich. Sie haben jetzt mehrfach die Königin der Nacht als Beispiel genommen, ist ja auch eine sehr bekannte Rolle. Aber es gibt auch dramatische Partien, die vor allen Dingen Kraft und lange Töne gegen ein großes Orchester verlangen.
Ihren Studenten rät Mechthild Georg zu kluger Karriereplanung. Konkret heißt das, am Anfang keine Rollen annehmen, die zu viel Kraft fordern, die Stimme überfordern. Alles hat seine Zeit, auch die erste Rolle in einer Wagner- oder Strauss-Oper.
Das Bad in einem großen Klangvolumen von Orchester und einer leidenschaftlichen Gesangspartie ist natürlich das heimliche Ziel eines jeden Sängers. Und da ist genau Vorsicht geboten.
Wer als Sänger seine Stimme erhalten will, der muss sie auch schonen.
Und im Grunde müsste auch jeder gesunde Sänger, und das tun auch die Klugen unter Ihnen, nach einem Abend, wo man sich verausgabt hat, mindestens einen Schweigetag einlegen. Ja, Schweigen ist Gold in diesem Fall.
Martin Wickleide hat diese Einblicke zusammengestellt. Schweigen ist Gold. Ist das auch ein Therapiemittel bei Stimmenproblemen im Sprechberuf?
Also ich glaube, das ist ein schönes Bild und die Strategie, die dahinter steht, die ist richtig. Die heißt, wir müssen immer ein Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung haben. Ob es tatsächlich Schweigen sein soll, das denke ich, das kommt auf die individuelle Situation heran. Aus meiner Sicht eher nicht, aber natürlich nach einer stimmlichen Höchstleistung, da muss eine Regenerationsphase eingeleitet werden und die muss natürlich auch mit den anderen sozialen Randbedingungen der Familie, den Probenzeiten einhergehen. Ich glaube, man muss sich bewusst machen, wie beim Sport, das ist Höchstleistung und wenn man die herauskitzelt, braucht man auch die Ruhe oder Entspannungsphase.
Bei Störungen zum Beispiel jetzt auch durch akute Infektionen oder danach dann, wenn es schon wieder besser geht, Summen und Aufwärmen, Anwärmen der Stimme, was wir eben gerade als Beispiel gehört haben, sind das auch Maßnahmen und Methoden, die Sie da empfehlen?
Also man kann ja mal ein technisches Bild bemühen und sagen, der Kehlkopf, das ist ein Tongenerator. Und ihr Ziel ist es eigentlich, diesen Tongenerator mit so wenig wie möglich Kraft zu betreiben. Sie brauchen so wenig wie möglich Energie. Und all diese Übungen, die Sie genannt haben, die tragen dazu bei, dass man mit so wenig wie möglich Aufwand so viel wie möglich Leistung bekommt. Und dazu muss die Stimme natürlich auch noch ästhetischen Kriterien genügen. Und sie muss außergewöhnlich viel leisten, denn eine sängerische Partie, nicht nur die Königin Nacht, sondern viele andere Partien, die haben natürlich einen viel höheren Anspruch an die Stimme, als wenn sie im Musikunterricht ein, zwei Lieder singen.
Wir müssen Corona-bedingt auch die Situation ansprechen, auf jeden Fall, dass viele Menschen schweigen, die eigentlich im Chor singen oder auch solistisch unterwegs sind, beziehungsweise für sich trainieren, ohne dort viele Menschen zu erreichen in Konzerten und Auftritten. Sie haben Studien ja mitgemacht, wie die Situation verbessert werden kann, dass also doch gefährdungsarm auch Chorgesang möglich sein könnte, unter welchen Bedingungen das ist. Sie haben die Aerosol-Untersuchungen mit begleitet und darüber publiziert. Also ich habe eine, die habe ich mir die Punkte heraus schnell notiert, also mit weniger Leuten in großen Räumen, mit Lüftungsstrategie und begrenzter Probenzeit ist durchaus einiges an Sicherheit zu gewinnen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Zunächst einmal sind wir ja mit einer unangenehmen, also als Stimmliebhaber, und als solchen würde ich mich durchaus bezeichnen, sind wir mit einer unangenehmen Situation konfrontiert, und die heißt, das Singen wird plötzlich mit einem Gefahrenpotenzial verbunden. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir gewohnt sind. Normalerweise sprechen wir über die gesundheitsfördernden Wirkung des Singens. Und dass wir hier in dieser Situation sind, liegt daran, dass praktisch Atemweg und Stimme ja das gleiche Instrument sind. Und die Viren, Coronaviren, über die wir uns jetzt unterhalten, die werden eben über kleine Flüssigkeitspartikel, Tröpfchen und Aerosole übertragen. Und deswegen muss man die Rahmenbedingungen beim Singen, wo es eben so eine hohen Erkrankungsraten gegeben hat beim Chorgesang, prüfen, wie man das Risiko reduzieren kann. Und wie Sie gesagt haben, haben wir uns bemüht, da ganz fassbare und umsetzbare Kriterien zu definieren, die auch sängerisch machbar sind.
Wir haben eine Reihe von Anrufen und bereits ja auch zahlreiche Fragen. Wir knüpfen nochmal an das Singen und an den Chorgesang. Nämlich eine Hörerin war Mitglied in verschiedenen Gesangsgruppen und sie hat das Gefühl, dass sie über die letzten 3 Monate durch das fehlende Training ihre gute Stimme verloren hat. Und sie fragt, was kann man dagegen tun und kann die alte Stimme zurückkehren?
Stimme ist ja immer vom Trainingszustand abhängig. Das ist ein hochkomplexer muskulärer Vorgang, der fein abgestimmt werden will. Und wenn die Stimme pausiert über längere Zeit, dann wird sich diese Feinkoordination der Muskeln ein bisschen zurückentwickeln. Aber sie kann durch ein gezieltes Training auch wieder zurückgerufen werden. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass das mit dem Beginn von neuen Chorproben auch wieder sich einstellen wird. Und sie kann in der Zwischenzeit letztendlich Stimmhygienemaßnahmen betreiben. Sie kann Summübungen machen, sie kann alleine singen, sie kann den Stimmapparat praktisch fit halten durch eigene musikalische Arbeit. Das Problem ist ja nicht das Singen an sich, sondern das Problem von Corona und Chorgesang ist, dass sehr viele Menschen auf engem Raum sitzen. Und das hat letztendlich zu diesen restriktiven Maßnahmen geführt, die den Chorgesang momentan einschränken.
Eine Hörerin aus Berlin ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ihre Frage, bitte.
Ich habe stimmliche Probleme, seit ich eine junge Erwachsene bin. Ich werde sehr schnell heiser, vor allem im Winter. Und ich musste auch das Singen aufgeben im Chor. Ich habe damals versucht, durch logopädische Hilfe daran zu arbeiten. Mir ist nämlich mitgeteilt worden, dass ich nicht richtig sprechen würde. Leider habe ich da eine schlechte Erfahrung gemacht. Die Dame war nicht spezialisiert und kannte sich wirklich gar nicht aus. Das war sehr frustrierend für mich damals. Deswegen habe ich das jetzt lange Zeit ruhen lassen. Und ich würde jetzt gerne wieder angehen und wüsste halt gerne, wie finde ich jemanden, der da fachlich qualifiziert ist, um mir eben bei meinen Aussprache- oder Stimmschwierigkeiten zu helfen.
Danke für Ihre Frage, Herr Professor Mürbe. Wie ist das mit der Spezialisierung von Logopädinnen und Logopäden?
Vor jeder Therapie steht eine differenzierte Diagnostik. Und wenn Sie sich die europäischen Leitlinien nehmen, was man heute aus stimmärztlicher Sicht zunächst mal gesprochen in der Stimmdiagnostik anbieten muss, dann sind es eben mehrere Säulen, auf denen diese Diagnostik basiert. Also Sie schauen sich natürlich die Stimmlippenschwingung an. Das machen wir heute mit Hochgeschwindigkeitskameras oder mit 3D-Systemen, wo man den reellen Schwingungsablauf der Stimmlippen sehen kann. Wir hören uns die Stimme an und beurteilen den Grad der stimmlichen Einschränkung. Wir messen die Leistungsfähigkeit. Es gibt zum Beispiel Stimmbelastungstests, wo wir ganz genau relatieren können. Hat das irgendwas mit einer Überlastung zu tun? Wir können akustische Analysen der Stimme machen. Und wenn dieses ganze Feld bespielt ist, aus den verschiedenen Säulen der Stimmdiagnostik, dann kann man in der Regel hoffentlich eine fundierte Diagnose stellen. Und wenn wir das mal ganz grob systematisieren, gibt es zwei große Gruppen. Das eine sind Stimmstörungen, die letztendlich verursacht sind durch organische Änderungen, Veränderungen an den Stimmlippen, zum Beispiel Stimmlippenpolypen, kleine Knötchen, Stimmlippenzysten. Und das andere Feld, da haben wir vor uns schon drüber gesprochen, das ist die nicht ausgewogene Balance zwischen dem, was man stimmlich leisten möchte und das, was man stimmlich leisten kann. Und dementsprechend wird das Therapiekonzept gestrickt. Wenn es sich um eine Stimmtherapie, konventionelle Stimmtherapie handelt, dann stellen wir in der Regel eine Heilmittelverordnung aus. Sie suchen sich einen Therapeuten, eine Logopädin, einen Logopäden, einen Sprechwissenschaftler, der diese Leistung erbringen kann. Wenn es eine operativ zu behebende Ursache gibt, dann gibt es heute suffiziente Maßnahmen der Phonochirurgie, die letztendlich der Sache Abhilfe schaffen können. Also ganz klare Antwort, zunächst eine fundierte stimmärztliche Diagnostik und dann eine spezifische Therapie. Sonst läuft man ganz schnell in die Frustration, wie Sie das auch erlebt haben.
Also die differenzierte Diagnostik, die da an diesem Beispiel vielleicht wirklich nochmal betrieben werden sollte oder zunächst betrieben werden muss. Da gibt es noch einen weiteren Hörer in der Leitung. Er kommt aus Frankfurt. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Professor. Ich habe lange Jahre Sodbrennen gehabt und das ist ja ganz schlimm. Ich bin nachts, musste aus dem Bett springen, weil das so schlimm war. Die Magensäure ist bis hoch in die Nase gegangen und dann bin ich zum Internisten gegangen und der hat mir dann, da wurde dann eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht und ich habe, dann wurde Helicobacter pylori festgestellt. Und ich habe dann eine Woche lang Tabletten bekommen, zack, pack. Und seitdem habe ich kein Sodbrennen mehr. Und aber die Nachwirkung, durch das jahrelange Sodbrennen ist meine, das ging ja, wie gesagt, bis in die Speiseröhre, dadurch ist meine Speiseröhre und die Atemwege lediert, denke ich mal. Da wollte ich mal fragen, den Herrn Professor Möbe, ob das noch irgendwie reparabel ist. Mhm.
Danke für Ihre Frage, Herr Professor Möbe. Sie werden das wahrscheinlich viel öfter auch erleben in Ihrem Alltag.
Ja, es ist gut, dass unsere Hörer da den Finger in die Wunde legt. Also wir haben heute schon über Atemwegserkrankungen gesprochen, wir haben über Überlastung gesprochen und der Punkt überlaufender Säure, der ist gleichermaßen sehr, sehr häufig. Und das liegt ein bisschen mit unseren Lebensgewohnheiten zusammen. Das hängt zusammen, dass heute zum Beispiel bei stressintensiven Berufen die Magensäureproduktion gesteigert ist und wir sehr häufig diese Säure in Zusammenhang mit Säure stehenden Reizungen der Stimmlippen sehen. Und wie das unser Hörer erlebt hat, mit der Verringerung der Säure kann man manchmal die Sache schon lösen und wenn immer noch Probleme verbleiben, dann geht kein Weg daran vorbei, dass man sich die Feinschwingung der Stimmlippen mittels einer sogenannten Stroboskopie oder Hochgeschwindigkeitsaufnahme anschaut, um zu sehen, ist da noch ein Grund, warum nach der Säurebelastung trotzdem noch die Stimme hängt. Das kann manchmal eine kleine Vernarbung sein und dann muss man ganz gezielt schauen, kann man ihn zum Beispiel durch ein anderes medikamentöses Konzept oder aber vielleicht durch eine phonochirurgische stimmverbessernde Maßnahme wieder ihre alte stimmliche Leistungskraft zurückgeben.
Vielen Dank zunächst auch für die Frage und die ja sicherlich von breitem Interesse ist. Aber vielleicht nochmal die Phonochirurgie, weil das ist natürlich interessant, wenn man dort etwas auch machen kann. Was ist da möglich, wenn da eine Vernarbung ist beispielsweise? Was können Sie da machen, ganz konkret?
Die Phonochirurgie hat in den letzten Jahren einen enormen Schub noch einmal bekommen, weil wir durch die ganzen Verfahren die Stimmlippen in ihrer Masse und auch in ihrer Kontur wieder zu verbessern, indem zum Beispiel Materialien eingespritzt werden, ganz viel mehr Optionen in die Hand bekommen haben, zum Beispiel die schwache Altersstimme oder auch die eingeschränkte Stimme nach Lähmungen der Stimmlippen wieder zu verbessern. Und letztendlich kann man sich zwei Zugänge vorstellen. Das eine sind die chirurgischen Verfahren, wo man durch den Mund über den Schlund die Stimmlippen sichtbar macht, dort Narben lösen kann, Substanzen einspritzen kann. Und das andere sind Verfahren von außen, wo man zum Beispiel eine gelähmte Stimmlippe wieder in die Mitte positioniert und dadurch der Stimmklang wieder fester und nicht mehr so überlüftet und behaucht ist.
Wenn die Stimme versagt, das ist unser Schwerpunktthema heute. Professor Dirk Mürbe sitzt bei uns im Funkhaus in Berlin, sind also per ganz sicherer Leitung mit ihm verbunden. Er ist der Direktor der Klinik für Phoniatrie und Audiologie der Charité in Berlin. Und es gibt eine Hörerfrage von einem Hörer, der sagt, entgegen der derzeit im Programm besprochenen Höchstleistung, das war wohl am Anfang der Sendung, fällt mir auf, dass ich relativ leise spreche. Ab wann ist es ein Problem? Ab wann soll ich mich da an einen Arzt wenden?
Die Schwelle, wann eine leise Stimmführung ein Problem ist, die wird durch die persönlichen und beruflichen Rahmenbedingungen gelegt. Also dann, wenn Ihre Stimme nicht mehr hinreichend zur Verfügung steht im Familienkreis, im Freizeitbereich, wenn sie nicht mehr hinreichend zur Verfügung steht im beruflichen Bereich. Wir hatten schon das Beispiel Lehrerstimme im Kindergarten, die Stimmführung genannt. Dann können Sie stimmärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und ganz sicher kann man auch bei sogenannten konstitutionell recht kleinen Stimmen das stimmliche Leistungspotenzial durch gezielte Übung noch verbessern.
Das ist also die Diagnostik und dann gibt es die logopädische Möglichkeit, dort zu helfen.
Die stimmtherapeutischen Verfahren bündeln letztendlich verschiedene Ansätze, die immer die Komponenten Atmung, Stimmgebung durch die bestimmten Stimmlippen und durch die Artikulation miteinander verbinden. Und das darf man nicht isolieren. Atemführung und schwingende Stimmlippen, die gehören zusammen. Und es sind ganz typische Merkmale von stimmtherapeutischen Ansätzen, die versuchen, einen besseren Wirkungsgrad der schwingenden Stimmlippen, eine höhere resonatorische Ausbeute in den Ansatzräumen hervorzuzaubern. Denn letztendlich möchte der Sprecher im Laienumfeld, aber auch im professionellen Umfeld letztendlich mit weniger Kraft, längerer Zeit stimmlich aus dem Vollen schöpfen können. Und das kann man durch solche therapeutischen Ansätze schaffen.
Ein Hörer aus Hannover ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich leide an einem Stimmbandgranulom und das wurde in den ersten Monaten so behandelt, dass ich eben Stimmschonung hatte und Logopädie machen sollte. Leider hat sich das aber verschlimmert und musste dann operiert werden und ist operiert worden und mit einem Laser nachbehandelt. Dann war es auch eine Zeit lang gut, jetzt ist es aber wiedergekommen und ich soll nochmal operiert werden. Und man hatte mir schon gesagt, dass es wiederkommen kann, aber ich wollte halt fragen, besteht denn Aussicht, dass es irgendwann auch mal wegbleibt oder gibt es auch andere Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen als nur Operation oder Stimmschonung?
Dankeschön für die Frage.
Sie sprechen jetzt hier eine Neubildung an den Stimmlippen an, ein sogenanntes Granulom. Prinzipiell können Neubildungen an den Stimmlippen entstehen im Bereich, wo direkt Stimme entsteht, also im vorderen Anteil der Stimmlippen, wie wir das stimmärztlich beschreiben, oder auch am Ende der Stimmlippen, wo typischerweise das Granulom sitzt. Und vermutlich war es auch in Ihrer Situation so. Und tatsächlich ist es so, dass während der Stimmlippenpolyp durch erhöhte Stimmbelastung entsteht, ist das Ursachengefüge bei Granulom viel, viel größer. Das kann in Zusammenhang stehen mit einem vorangegangenen Intubations- oder Vollnarkoseereignis. Das kann in Zusammenhang stehen mit Stresssituationen. Das kann in Zusammenhang stehen mit überlaufender Säure. Wir hatten die Frage in der Sprechstunde jetzt schon. Und letztendlich, um so eine Wiederkehr eines Granuloms, die tatsächlich nicht so selten ist, zu verhindern, ist es wichtig, sich darüber Informationen zu verschaffen. Das geht wiederum durch die spezifische Anamnese und die stroboskopische Untersuchung des Kehlkopfes, um das Hauptproblem zu identifizieren und dann zu adressieren.
Also da doch mit Diagnostik noch einmal ranzugehen und ansonsten scheint ja der Weg dann doch des nochmaligen Versuchens vorgezeichnet.
Wenn man sicher ist, dass es wirklich ein gutartiges Granulom ist und das immer wieder kommt, dann wird auch nicht immer das Granulom wieder abgetragen werden und es besteht auch begründete Aussicht darauf, dass irgendwann mit verbessernden Rahmenbedingungen vielleicht diese Wiederkehr des Granuloms einfach nicht mehr erfolgt. Also das ist ein komplexes Krankheitsbild, was aber nicht immer zur Bedeutung hat, dass man, wenn man einmal am Granulom operiert wurde, beständig mit einem Wiederauftreten rechnen muss. Aber manchmal ist es ausdauernd und doch einige Male wiederkehrend. Deswegen, ich glaube, Sie werden die Kontrolle des Kehlkopfes zunächst erst einmal nicht losbekommen, sondern sie ist wertvoll für Sie.
Danke noch einmal für die Frage und gute Wünsche nach Hannover. Jetzt gibt es eine Hörerin aus Bad Segeberg.
Ja, guten Tag. Ich bin im vergangenen Jahr an Brustkrebs erkrankt. Und ich bin während der gesamten Therapie von meinem HNO betreut worden mit monatlichen Gehör- und Stimmbandchecks. Meine Stimme, auch meine Sprechstimme während der Therapie komplett weg. 2 Wochen lang konnte ich gar nichts mehr sprechen, geschweige denn singen. Seitdem ist meine Stimme wieder da, aber nicht mehr, was es früher war. Und an Singen ist momentan nicht dran zu denken. Alle Onkologen sagten mir, das kann ihr nicht mit der Chemotherapie zusammenhängen. Das sei ihnen nicht bekannt, dass eine Chemotherapie die Stimme so beeinträchtigen kann. Aber auch seit 4 Monaten werde ich hier stimmtherapeutisch betreut, ohne nennenswerte Fortschritte. Meine Frage wäre, ist Ihnen es bekannt, dass die Gesangsstimme so erheblich beeinträchtigt werden kann? Durch eine Therapie irgendwas tun?
Die Übertragungsqualität ist im Moment ungünstig, aber ich denke, dass die Frage formuliert ist und sehr gut bei Herrn Professor Mürbe auch angekommen ist. Herr Professor Mürbe, wie schätzen Sie ein die Frage der Hörerin?
Also zunächst mal sind ja die therapeutischen Ansätze jetzt nicht bekannt. Also je nachdem, welcher therapeutische Ansatz gewählt wurde, gibt es verschiedene stimmliche Konsequenzen. Aber ganz allgemein kann man sagen, prinzipiell kann man als erstes schauen, ist die nervale Ansteuerung des Kehlkopfes, also die Nervenstrukturen, die zum Beispiel die Spannung der Stimmlippen oder auch den Stimmlippenschluss gewährleisten, sind die vielleicht durch die Therapie in Mitleidenschaft bezogen? Oder ist es eine Frage der allgemeinen Kraft? Und schlussendlich leisten die Stimmlippen ja nicht nur den dichten Schluss, damit Stimme entsteht, sondern sie leisten auch die Öffnung, damit genug Atem durch die Glottis oder durch den Kehlkopf strömt. Und man muss sich sehr genau anschauen, ob diese Feinfunktion wirklich komplett erhalten ist, ob da vielleicht Teillähmungen bestehen oder Nervenblockaden, die Spannung nicht mehr richtig regulieren. Das kann man in der Untersuchung herausbekommen und dann ganz gezielt therapieren. Und manchmal ist es auch eine Schleimhautproblematik, dass sozusagen in bestimmten Reizzuständen die Ansteuerung der Stimme dann schlechter ist. Da würde mich aber doch wundern, dass dieses Problem dann so lange läuft, wie es jetzt unsere Hörerin geschildert hat.
Sie würden aber vermuten, dass, wenn das so fein diagnostiziert wird, dass da möglicherweise doch eine therapeutische Option sich offenbart.
Auf jeden Fall, denn wenn es zum Beispiel Stimmspannungsänderungen sind durch nervale Fehlfunktionen, dann haben wir durch die zuvor schon genannten Optionen der stimmverbessernden Chirurgie, der Phonochirurgie, viel Potenzial in der Hand, die Stimme wieder zu bessern. Und wenn die Einschränkung jetzt so lange ging wie bei unserer Hörerin, dann sollte man dieses Feld jetzt auch wirklich ausleuchten.
Dann sehr gute Wünsche nach Bad Segeberg und danke noch einmal für die Frage. Es gibt eine Hörerin, die in einer Kinderarztpraxis arbeitet. Seit ein paar Jahren hat sie zunehmend Probleme mit ihrer Stimme. Sie hat ein allergisches Asthma, nimmt täglich Asthmaspray und Allergiemedikamente. Wenn sie bei der Arbeit viel spricht, hat sie im Laufe des Vormittags zunehmend Stimmprobleme. Sie wird heiser, es fällt ihr öfter sehr schwer zu sprechen. Hat das etwas mit der Einnahme des Asthmasprays zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang, fragt sie.
Ja, also es gibt verschiedene Störfelder, die zur Stimmstörung bei unserer Hörerin führen können. Zum einen ist das Asthma eine Erkrankung des Atemweges. Und im Atemweg wird Stimme produziert, dort wird ja sehr fein kontrollierter Anblasedruck für die Stimmlippen zum Beispiel gemessen. Das heißt, die Reizung des Atemweges, die kann schon zu einer Einschränkung der stimmlichen Leistungsfähigkeit führen. Zum Zweiten berichtet unsere Patientin, dass sie ein Asthma-Spray nimmt. Und ja, es gibt in der Tat inhalative Glukokortikoide, also Asthma-Medikamente, die Reizzustände an Stimmlippen hervorrufen. Und die aber heute mit alternativen Medikamenten, also Sprays, die das Glukokortikoid erst in der Lunge aktivieren lassen, ersetzt werden können. Und drittens arbeitet sie ja in einer kommunikativ anspruchsvollen Situation. Der Dresden einer Kinderarztpraxis, da ist stets viel los und sie hat also auch eine hohe stimmliche Belastung. Und diese drei Punkte, Schleimhautreizung, Asthmaspray, stimmliches Belastungsprofil am Tag, die müssen adressiert werden und letztendlich dann ein individueller Therapievorschlag gemacht werden. Das geht oftmals dann in Zusammenarbeit mit den pulmologischen Kollegen, gerade um dieses Thema Asthmaspray noch einmal abzuklären.
Dann gibt es noch eine weitere Frage, und zwar von einer Lehrerin, die unter sogenannter spasmodischer Dysphonie leidet und der offensichtlich Botox-Injektionen empfohlen worden sind. Aber sie fragt, erstens, ist diese Krankheit heilbar und gibt es auch eine Alternative dazu? Und an Sie die Bitte, Professor Mürbe, dass Sie erst einmal bitte erläutern, was das ist, eine spasmodische Dysphonie.
Die spasmodische Dysphonie ist eine Erkrankung, die die Patientinnen und Patienten stimmlich sehr, sehr stark einschränkt, weil sie letztendlich durch eine Fehlansteuerung des Kehlkopfes zu einem Staccato-Stimmklang, einem durchbrochenen, verkrampften Stimmklang führt. Und das geht oftmals mit einer erheblichen Einschränkung der stimmlichen Leistungsfähigkeit, der stimmlichen Verständlichkeit einher. Wichtig ist auch hier die sehr differenzierte Diagnose. Es gibt unterschiedliche Formen der spasmodischen Dysphonie, des Stimmritzenkrampfes und des Stimmkrampfes. Und ganz gezielt kann man dann die verschiedenen Optionen einsetzen und für einen großen Bereich dieses Feldes ist tatsächlich die Injektion von Botox ein aussichtsreicher medikamentöser Ansatz. Der Haken an der Geschichte ist, dass diese Behandlung mit Botulinumtoxin oftmals eben wiederholt werden muss, ganz einfach, weil die Wirkdauer begrenzt ist. Aber die Patienten, für die Strapaze, sich immer wieder sozusagen auch in stimmärztliche Behandlung da zu begeben, auch belohnt werden durch Phasen, wo die Stimme wieder sehr, sehr gut funktioniert.
Es gibt jetzt in der Leitung einen Hörer aus dem Elsass. Einen sehr schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage, bitte.
Hackl ist mein Name. Ich habe vor 2 Jahren eine Lungenkrebsoperation gehabt und bei der Entfernung der Lymphknoten hat man den Nerv der linken Stimmlippe durchtrennt. Und dann konnte ich nicht mehr reden. Und dann wollte man operieren. Und Gott sei Dank habe ich einen Freund, der Nasen-, Hals- und Ohrenarzt ist. Der hat gesagt, Peppi, lass das. Das musst du nicht machen. Nach einem Jahr kannst du es immer noch machen. Mach's mit Training. Und dann habe ich mit der Abruptflasche jeden Tag etliche Mal gemacht, richtig intensiv. Und habe dazu noch eine Unterstützung, mehr Fußreflexzonenmassage gemacht, wo wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat. Nach 6 Monaten ist die Stimme wieder gekommen. Ich kann heute wieder alles. Ich singe wieder. Ich bin Komponist und mache mit der Stimme meine Musik. Und ich muss sagen, ich fühle mich überhaupt nicht anders wie vor der Operation. Nur mit der einen rechten Stimmlippe mache ich jetzt alles.
Unser Hörer legt den Schwerpunkt auf das Feld der Stimmlippenlähmung. Und das ist sehr gut, dass wir darüber sprechen, weil das ist ein relativ häufiges Krankheitsbild und die Betroffenen sind erheblich beeinträchtigt. Und es ist tatsächlich so, dass das Ausmaß der Beeinträchtigung sehr, sehr unterschiedlich ist. Man kann mit einer Stimmlippenlähmung noch ganz gut stimmlich funktionieren und es bedarf vielleicht außer einem stimmtherapeutischen Ansatz oder der Blubbertherapie, wie es unser Hörer gerade genannt hat. Das heißt, das sind spezielle therapeutische Verfahren, um den Atemwegswiderstand zu erhöhen und dadurch die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippen zu verbessern. Manchmal reicht das schon aus. Aber es gibt tatsächlich auch Patientinnen und Patienten, wo die Stimmlippe so weit an der Seite steht, dass sie mit den besten therapeutischen Verfahren und der höchsten eigenen Motivation dieses Ziel nicht erreichen und eine erheblich eingeschränkte Stimme habe. Und dann gibt es heute die eingangs schon genannten Verfahren der stimmverbessernden Chirurgie, dass sie die Stimmlippe wieder in eine mittige Position bringen, dass sie die Stimmlippenspannung erhöhen und dann kann die Stimme wieder zurückgeholt werden. Aber es ist tatsächlich so, jede Patientin, jeder Patient mit einer Stimmlippenlähmung wird da individuell beraten, ob die zielführende Maßnahme eine stimmtherapeutische, konservative Maßnahme ist oder ob man operieren sollte.
Vielen Dank für diese Frage und die führte ja in ein großes Gebiet und das ist eben auch kursorisch so einzuordnen gewesen. Alle guten Wünsche dort in den Elsass, also nach Frankreich. Eine junge Hörerin studiert auf Lehramt. Sie hat Probleme, laut zu sprechen. Wenn Außengeräusche laut sind, geht die Stimme darin unter, schreibt sie. Versuche ich laut zu sprechen, überschlägt sie sich. Gibt es einen Tipp, wie sie ihre Stimme trainieren kann?
Stimmliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen, heißt ja nicht nur, dass die Stimme lauter geführt werden kann. Auch das ist sicherlich manchmal möglich, wenn man sich zum Beispiel die Störschallpegel im Bereich des Kindergartens, im Bereich der Schule anschaut, sondern dass Stimme besser verständlich ist, das ist auch eine Frage der Zusammensetzung des Stimmschalls. Und es ist ein Ziel jeglicher Profiausbildung im Bereich des Sprechens, aber auch im Bereich des Singens, dass diese Tragfähigkeit der Stimme durch bestimmte Resonanzstrategien erhöht wird. Insbesondere zum Beispiel beim Operngesang. Und das sollte man auch in dieses stimmtherapeutische Konzept mit einbauen. Das heißt, Sie haben dann eine größere Durchdringungsfähigkeit Ihrer Stimme, ohne dass Sie sehr viel mehr Luftdruck brauchen, um die Stimmlippen zum Schwingen zu bringen. Und das ist eine klassische Strategie, praktisch mit weniger Aufwand mehr stimmlich zu schaffen. Klassische Prävention in der Stimmheilkunde.
Also auch eine grundlegende Frage und eine sehr grundlegende Einordnung und ein grundlegender Hinweis. Noch eine ganz andere Thematik spricht ein anderer junger Hörer an. Er ist 16 Jahre. Er singt seit 8 Jahren in einem Knabenchor in Stuttgart. Ich vermute, das sind die Hymnuschorknaben. Die habe ich als junger Knabe auch mal besucht in Stuttgart, als wir da zusammen gesungen haben. Er ist vor 3 Jahren in Stimmbruch gekommen, schreibt er. Und er hat einen sehr großen Stimmumfang gehabt, auch eine sehr gute Klangfarbe. Er hat allerdings schon in dieser Zeit dann auch des Stimmbruchs seine Stimme sehr stark belastet. Und zusammengefasst ist seine Frage, wie sehr schadet eine hohe Belastung der Stimme im Zeitraum des Stimmbruchs und auch kurz danach? Nach und wie kann man dies behandeln? Das interessiert ihn sehr.
Die Frage ist, was ist hohe Belastung? Also die Stimme wird ja den ganzen Tag belastet und auch im Stimmbruch wird man sprechen, auch wenn die sängerische Tätigkeit naturgemäß gebremst oder reduziert oder auf sie ganz verzichtet wird. Wenn die Stimme tatsächlich überlastet worden ist, in dem Sinne, dass sich organische Veränderungen gebildet haben, zum Beispiel Schwellungen an den Stimmlippen geübt haben, dann bedarf das wirklich einer ausführlichen phoniatrischen Diagnostik und vielleicht Therapie. Auf der anderen Seite ist es häufig so, dass in dieser Transition der Stimme, dass sich das neue stimmliche Potenzial der erwachsenen Stimme öffnet, manchmal ein bisschen Geduld vonnöten ist. Und gerade wenn man so aus einem differenzierten Klangfeld wie in den Knabenchören kommt, dann braucht es Zeit, bis man diese stimmliche Heimat wieder gefunden hat. Also wenn es wirklich ein Stimmleistungsproblem ist, dann rate ich zur Diagnostik, um einfach auszuschließen, ob dort irgendwelche organischen Veränderungen entstanden sind. Das ist sehr, 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 sehr selten. Und ansonsten kann man vielleicht mit den stimmbildnerischen Maßnahmen einfach noch neue Türen öffnen, damit die stimmliche Vielfalt, die angestrebt wird, erreicht wird.
Er schreibt noch, dass er ein kleiner Bass ist, hat er so formuliert. Das kann sich, vielleicht auch eine Frage, die manche noch haben, mit der Bitte um eine kurze Antwort, kann sich das auch entwickeln noch? Kann man das auch trainieren, dass das dann höher wird in der Stimme zum Beispiel?
Also durch die anatomischen Rahmenbedingungen sind bestimmte Grenzen gesetzt.
Okay.
Zum Beispiel naturgemäß ist es eigentlich so, lange Stimmlippen eher tiefere Stimmen.
Ja.
Aber wir haben natürlich einen funktionellen Puffer und diesem funktionellen Puffer arbeitet man.
Mhm.
Und da kann man sowohl die Stimme zum Beispiel innerhalb der Fächer
entwickeln. Das nehmen wir einfach als positiv, um die Nachrichten warten. Nämlich Dank an Sie, Professor Mürbe. Sie leiten die Klinik für HNO-Heilkunde der Abteilung Phoniatrie und Audiologie, nämlich also die Klinik für Phoniatrie und Audiologie der Charité in Berlin.